Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, in relativ kurzer Zeit relativ häufig hier in Bamberg predigen zu dürfen. Ich habe gesehen, wir haben jede Menge Kinder hier und auch wenn ich keine Kindergeschichte vorbereitet habe, möchte ich doch eine machen. Deswegen alles, was sich jung fühlt und gerne eine eigene, ganz eigene Geschichte haben möchte, darf einfach mal vor mit mir hier nach vorne kommen und ich freue mich, dass ihr alle da seid. So. Schauen wir mal, ob das mit der Technik klappt. Hört sich gut an. Wer von euch kann mir denn sagen, wo diese richtig schönen, dicken, fetten, großen Weintrauben herkommen, die wir momentan wahrscheinlich alle noch genießen können? Wo wachsen die denn? Wer kann mir da was sagen? Weintrauben. Die dicken, fetten, großen. Wer weiß das? Wer hat schon mal gesehen, wo diese dicken, leckeren, großen Trauben herkommen, wo man reinbeißt und das spritzt fast schon, wenn man da so mit den Zähnen durch diese erste Haut durch ist und dann, oh, ist das so saftig und lecker. Wer weiß das? Ich meine, ihr wisst alle, wo ein Apfel dran wächst, oder? Wo dran wächst ein Apfel? An einem Baum, genau. Also wie funktioniert das mit den Weintrauben? Habt ihr eine Idee? Meint ihr, es gibt einen Weintraubenbaum? Ah, da ist was.
An einem Weinstock.
An einem Weinstock. Mhm, das stimmt. Und dieser Weinstock, der hat ganz bestimmte Eigenschaften. Habt ihr schon mal einen Weinstock gesehen? Kennt ihr sowas? Oh, mal schauen. Abby, weißt du was darüber? Was braucht ein Weinstock, dass er gut wachsen kann?
Sonnenlicht, Wasser.
Sonnenlicht und Wasser, genau. Und der braucht eine ganze Menge Sonnenlicht, sogar so viel, dass der Weinstock in den allermeisten Fällen an einem Weinberg angepflanzt ist, so dass er gleichmäßig mit bester Sonnenausrichtung, das bedeutet für uns nach Süden, mit bester Sonnenausrichtung ganz viel Sonne bekommt, dadurch viel Wärme. Und wenn er ganz viel Sonne, Wärme und Wasser hat, wie du schon sagst, dann werden die Trauben am Ende ganz süß. Ich will euch etwas erzählen. Ich predige heute über ein Thema, in dem geschrieben steht, dass ihr der Weinstock seid. Dass ihr die Pflanzung seid von unserem Gott. Und dass er euch wunderbar geschaffen hat. Perfekt. Wirklich ganz formvollendet. Einzigartig und toll. Und dass er nicht nur einfach so, wie wir das vielleicht kennen, so den Traubenkern genommen hat, die wir gar nicht so mögen, weil man, wenn man drauf beißt, so ein komisches Geräusch hat, sondern er hat die gepflanzt, er hat die gezogen und hat davor alles gemacht, damit ihr gut wachsen könnt. Muss ich mal schauen. Iliana war das, gell? Wie groß bist du schon?
Weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht so genau? Schauen, mal gucken, wer weiß denn das? Weißt du, wie groß du bist?
Um die 1,40.
Aha.
1,46.
Nochmal Glück gehabt, gell? Genau, also wir sollen wachsen, wir sollen groß werden, wir sollen stark werden. Und dafür brauchen wir, die Abby hat es schon gesagt, was vor allen Dingen? Was brauchen wir zum Wachsen?
Sonne und Wasser.
Genau, Wasser.
Nahrung.
Nahrung, genau. Sonnenlicht, alles, was dazugehört. Und in dieser Geschichte, die ich gleich vorlesen werde, da heißt es, dass Gott nicht nur euch gepflanzt hat, er hat auch gesorgt, dass ihr in die beste Umgebung kommt. Er hat alles, was an Steinen war, weggemacht. Und wenn ihr mal einen Weinberg seht und den anschaut, und es gibt gar nicht weit von hier, ein bisschen Richtung Westen schon Weinberge, dann werdet ihr sehen, dass auch neben Weinbergen immer Mauern aufgeschüttet sind. Richtig große Mauern. Kleine Steine und große Steine. Und all diese Steine wurden mühsam aus dem Boden rausgeholt, damit der Wein besser wurzeln kann. Und so hat auch Gott in dieser Geschichte euch in eine Stelle gepflanzt und dafür gesorgt, dass ihr euch nicht stoßt an Steinen, dass alles, was störend ist, dort weggenommen wird, damit ihr gut, bestmöglich wachsen könnt. Damit will Gott sagen, dass er euch liebt, dass er alles tut, dass ihr die besten Bedingungen habt, euch Menschen zur Seite stellt, die euch hoffentlich in eurem Wachstum helfen. Das funktioniert nicht mit Haare ziehen, aber mit ganz, ganz vielen anderen Dingen, von denen alle Eltern hier unter uns wahrscheinlich noch mehr wissen als ich. Ich wünsche euch, dass ihr wachsen dürft, dass ihr Gott erlebt als jemand, der alles macht für euch, weil er euch liebt und weil er dafür sorgen möchte, dass ihr groß und stark werdet in ihm. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns alle gepflanzt hat und wir seine Edelrebe sind. Wieso sind wir dann, wie wir sind? Die Kindergeschichte ist gar keine Kindergeschichte. Ich war noch vor einigen Wochen mit meiner Schwiegermutter, meiner Schwägerin, ihrem zukünftigen Ehepartner und meiner Frau in Kroatien. Und dort, wenn die Touristen weg sind, gehen sie alle scharenweise in die Weinberge. Dort wird das reingeholt, was bleibt, wenn der ganze Trubel vorbei ist. Wenn die ruhige Jahreszeit beginnt, wenn man sich um das kümmert, was bleibt. Und sie haben dort, sind in die Weinberge gegangen und mit mühsamer Handarbeit sind sie durch die Felder gegangen und haben diese wunderschönen, dicken, roten, eigentlich tiefschwarzen Trauben geerntet. Und die Mauern hat man überall gesehen. Was das für eine Arbeit ist, ist kaum vorstellbar. Aber die Bibel greift das Bild des Weinstocks, des Weinberges immer wieder auf. Sie geht sogar so weit, dass derjenige, der einen Weinberg gepflanzt hat und noch nie die Möglichkeit hatte, von seinen Früchten zu profitieren, nicht in den Krieg ziehen musste. Unvorstellbar, oder nicht? Jemand, der seinen eigenen Weinberg gepflanzt hat und man wusste eigentlich, das ist ähnlich wie bei Apfelbäumen, das dauert eine ganze Weile, bis das auch wächst und auch Früchte bringt. Man macht dort im Grunde genommen etwas auf einer Glaubensbasis. Man pflanzt etwas an in dem Bewusstsein, dass mit einiger Zeit der irgendwann auch diese Früchte bringt, die so viel Arbeit hoffentlich rechtfertigt. Mauern, wie weit das Auge reicht. Und heute, weil sie nicht mehr von den Erzeugnissen leben, natürlich auch verlassene Weinberge. Terrassen, die man überall noch sehen kann, aber die nicht mehr angepflanzt werden, die nicht mehr benutzt werden, weil sie natürlich nicht mehr davon leben. Aber alle diese Terrassen, alle diese Mauern sind mühsam in Handarbeit erst erarbeitet worden, um den Boden zu schaffen für etwas, was wachsen soll. Im Propheten Jesaja steht ein Lied geschrieben. Ein Lied über den Weinberg des Herrn. Es beginnt ganz wunderschön, doch schlägt relativ schnell um. Und wir merken und werden erleben, dass es nicht nur ein Lied ist von einem wunderschönen Ort, an dem Pflanzen wachsen, sondern dass es hier um mehr geht. Es ist der Weinberg des Herrn. Und Jesaja, der Prophet Gottes, dessen Name nichts anderes bedeutet, als Gott hilft, Gott rettet, Gott befreit, spricht in einer Zeit zu seinem Volk, in dem das Volk alles andere war, als das, wozu Gott es berufen hatte. Ich lese mit euch aus dem Propheten Jesaja das 5. Kapitel. Und hier nur die ersten Verse. Jesaja 5 von Beginn an. Wohlan, ich will meinen lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Hier tritt eine Person auf, die ein Lied singen will von ihrem Liebsten. Ein Lied von seinem Weinberg. Etwas beginnt noch ganz lieblich, noch ganz wunderbar. So wie eine Pflanze, die man eben sät. Es ist noch nicht viel gewachsen, es ist noch nicht viel geworden, aber man braucht schon eine ganze Menge, um überhaupt einmal zu beginnen. Und dann heißt es, ganz einfach, eine einfache Schilderung, mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin eine edle Rebe. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Und ich will gar nicht weiterlesen und ich ermutige euch auch, eure Augen im Zaum zu halten und an der Stelle kurz innezuhalten. Ein Weinberg auf einer fetten Höhe. Das umschreibt das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Man braucht für die besten Bedingungen eine Sonnenausrichtung. Man braucht einen Hang. Und allerbesten ist dieser Hang auch nicht staubtrocken, sondern ist in einem fetten Boden. Und was dieses Wort ausdrückt, ist, dass da auch Feuchtigkeit im Boden drin ist. Dass der Weinstock nicht allzu tief wurzeln muss, um auch an den Saft zu kommen, den er zum Wachstum braucht. Diese fette Höhe ist hier beschrieben. Die Bedingungen, damit ein optimales Ergebnis erzielt werden kann, sind gegeben. Jetzt tritt der Weinbergbesitzer auf. Und es wird uns berichtet, dass er selbst ihn umgräbt, ihn entsteint. Und das ist eine Riesenarbeit. All diejenigen von uns, die Gartenarbeit immer noch machen, wissen, dass man jedes Frühjahr auch einfach immer mal wieder diesen Boden umgräbt. Aber unser Boden ist kultiviert. Im Normalfall haben wir den schon vom letzten Jahr. Wir tun vielleicht ein bisschen frisches Material obendrauf, damit das Nährstoffangebot gut ist. Es ist nicht so sonderlich schwierig. Aber versucht mal, einen Boden zum allerersten Mal fruchtbar zu machen. Der ist hart in den allermeisten Fällen. Überhaupt erst mal den umzugraben bedeutet, jedes Mal steinhart in den Boden rein zu müssen, die Scholle aufzubrechen, dafür zu sorgen, dass er durchlüftet wird, dass dort etwas wachsen kann. Aber nicht nur ist der Stein hart, es finden sich auch noch große Gesteinsbrocken innen drin und die brauchen wir an der Stelle nicht. Hier in unseren fränkischen Hochebenen sieht man das auch ganz häufig, wenn der Traktor eine Egge hinter sich herzieht, dass wenn die Felder frisch gemacht sind, diese kleinen Kalksteinreste einfach noch so an der Oberfläche liegen. Aber das sind Felder, die jahrhundertelang bewirtet werden und wo sie im Normalfall schon alles Gröbere rausgemacht haben, weil ansonsten Pflug und alles, was mit dem man das Feld bearbeitet, kaputt geht. Hier wird das allererste Mal etwas neu gemacht und die Arbeit muss riesig sein. Nicht nur der Boden wird berücksichtigt, es heißt, dass auch noch ein Turm darin aufgebaut wurde und eine Kelter ausgehoben wird. Ein Turm ist meistens dazu da, dass man den Blick in die Ferne hat, dass man schon von Weitem herannahende Gefahr sehen konnte. Und eine Kelter, nun darin hat man diesen Wein eben auch gepresst, den Saft aus den Trauben geholt. Die wurden nicht erst irgendwohin transportiert, nein, an Ort und Stelle. Biologischer geht es im Grunde genommen nicht. Ich würde gern diesen Wein trinken. Er muss fantastisch sein. Und wenn ich mir das anschaue, was er alles gemacht hat, ist die Erwartung, die er hatte, total berechtigt. Es heißt, er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Alles ist gemacht, alles getan. Jetzt kann ich nur noch beim Wachsen zusehen. Das habe ich nicht in meiner Hand, das gebe ich ab. Und wir alle wissen, das kennen wir auch alle. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Doch dann, dieser Vers war noch nicht zu Ende, heißt es ganz einfach, aber er brachte Schlechte. Es vollzieht sich ein Perspektivwechsel. Wir werden angesprochen. Alles, der Ton, ändert sich. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, die ganze Situation ist auf einmal anders. Es geht nicht mehr um einen wunderschönen Ort, sondern es geht um ein Problem. Hier heißt es, nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Richten, darum geht es. Recht sprechen. Was ist hier gerecht? Ein Urteil fällen. Einen Schuldbruch sprechen. Wer ist angesprochen? Ihr Männer und Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas. Das sind wir in geistlicher Hinsicht. Jesaja spricht zum Volk. Gott spricht zu uns und ruft uns zu, wir sollen richten zwischen dem Weinbergbesitzer und dem Weinberg. Er stellt die Frage, die nur er stellen kann. Vers 4, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Was hätte ich noch tun können? Wo hätte ich noch kitzeln können? Hätte ich den Wein vielleicht ein bisschen beim Wachsen helfen sollen? Hätte ich ihn rausziehen sollen, damit er schneller größer wird? Wir alle wissen, das geht nicht. Es ist im Grunde genommen eine rhetorische Frage. Was hätte ich noch mehr tun können an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Und die Frage, warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Warum? 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 Die Frage, die alle Kinder stellen und die wir bis zu einem gewissen Grad beantworten können, bis dorthin, wo wir merken, manche Warum-Frage hat so in sich, dass wir an unsere Grenzen kommen. Und ich verspreche euch, wer diese Frage beantworten kann, hat das Problem unserer Welt gelöst. Denn darum geht es hier. Vers 5. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun, von dem noch nicht einmal die Rede war, soll weggenommen werden. Der Zaun, der dafür da war, dass kein Wildfraß an diesen Wein rankommt. Gott kümmert sich um seinen Weinberg. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Spätestens an dieser Stelle wissen wir, dass der Weinbergbesitzer nicht einfach irgendein Großgrundbesitzer ist, der einfach mal selber Hand angelegt hat, sondern dass hier von Gott die Rede ist. Denn nur Gott kann Wolken gebieten oder dem Sturm in die Schranken weisen. Vers 7. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist das ganze Lied. Es beginnt fröhlich, alles gut und endet in der größtmöglichen Katastrophe. Und ich bleibe zurück mit dem Gedanken, warum? Warum bin ich, wie ich bin? Obwohl Gott doch an mir alles gemacht hat, was möglich ist. Wieso bin ich nicht besser? Und ihr Lieben, ich will es ganz ehrlich sagen, ich weiß es ganz oft besser, aber allein das Wissen darum, wie ich mich verhalten sollte, macht mich leider noch nicht immer zum besseren Menschen. Und Gott fragt, was hätte er noch tun können an mir, das er nicht getan hat? Das ist die Ebene, um die es geht. Wir richten an dieser Stelle über uns. Alles, was wir ihm antworten, an dieser Stelle wäre meine eigene Schuld. Spreche ich hier ein Urteil, verurteile ich mich selbst. Habe ich eine Antwort darauf, was Gott noch hätte machen können, hätte ich die Antwort auf die Frage, wieso gibt es Sünde in dieser Welt? Wieso leben wir in diesem Zustand? Ich habe euch erzählt, dass ich diesen Sommer mit 47 Teenagern auf Korsika war. Von diesen 47 Teenagern haben 27 ihre Taufentscheidung getroffen. Und ich will euch immer wieder so ein Stück weit mitnehmen, wie diese Geschichte weitergeht. Denn eigentlich ist doch alles unglaublich gut. Zuletzt rief mich ein Vater an, dessen Sohn eine Taufentscheidung getroffen hat. Er selbst war erstaunt über diese Entscheidung, weil er selber zu mir sagte, wir gehen eigentlich gar nicht so gerne in die Gemeinde. Und die Tage, wo wir nicht gehen, fühlen sich manchmal besser an, als die Tage, wo wir gegangen sind. Und ich erlebe und merke ganz schnell, und das ist eigentlich auch jedem klar, mit einer Taufentscheidung ist noch nichts entschieden. Mit einer Taufentscheidung entscheiden wir uns, mit Gott zu gehen und uns in unserer Gemeinde einzubringen, trotz all der Dinge, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Mir wurde bewusst, dass hier nicht nur eine Bibelstundenreihe auf jemanden wartet, sondern dass es letzten Endes darum geht, wie kann eine Gemeinde zu einem Ort werden, in dem Jugendliche sich engagieren, in dem sie selber Ja zu sagen, obwohl er nicht vollkommen ist. Es ist vielleicht leicht, darüber zu sprechen, weil diese Gemeinde nicht Bamberg war. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir auch, dass es bei uns nicht zwangsläufig komplett anders aussähe. Engagement, sich einbringen, Zeit, bestimmt auch mitunter Geld, einfach seinen ganzen Arbeitseinsatz in etwas zu stecken, obwohl man vielleicht nicht immer einen Dank dafür bekommt. Oder, fränkisch gesagt, nicht gemeckert ist genug gelobt, vielleicht an der Stelle gar nichts als Antwort bekommt, sondern alles als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird. Dabei wissen wir, wenn mehr als die Hälfte aller Jugendlichen nicht den Schritt beim Schritt bleiben, in dieser Gemeinde auch zu bleiben, sich dort bleibend einzusetzen, weit mehr als die Hälfte, dass es um unsere Zukunft mal rein statistisch gesehen nicht so gut aussieht. Gott fragt, was hätte er noch tun können? Was kann Gott tun? Und er lässt uns an dieser Stelle mit einem offenen Ende stehen, was für mich kaum zu ertragen ist. Uns wird erklärt, wie dieses Gleichnis zu verstehen ist. Wer ist wer? Aber wie sieht es denn mit der Lösung aus? Jesus greift dieses Bild vom Weinberg auf. Im Markus-Evangelium, 12. Kapitel. Und ganz kurz überflogen sehen wir auch hier, dass es alles andere als leicht ist. 12. Kapitel von Vers 1 an lesen wir von den bösen Weingärtnern. Und da heißt es, ich lese die ersten Verse, und er fängt an, Jesus an dieser Stelle zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter und baute einen Turm. Alles genauso, wie wir es bisher gelesen haben. Es ist dasselbe Bild, es ist das Gleiche. An dieser Stelle könnte Jesus auch einfach sagen, damals war es Israel, jetzt spreche ich zu euch. Und wir können sagen, hier spricht er genauso zu uns. Wir sind angesprochen, einfach nur eine Aktualisierung desselben Bildes. Und dann heißt es hier, er verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Hier passiert etwas, was über das erste Bild hinausgeht. Hier gibt es eine Distanz zwischen demjenigen, der diesen Weinberg angelegt hat, und den Menschen, die letzten Endes darin leben, wohnen und davon profitieren. Hier gibt es eine Distanz zwischen dem Mensch und Gott selbst. Und wenn wir ehrlich sind, dann passt das zu uns. Wir kennen das. Gott ist manchmal nicht so nah, wie wir uns das wünschen würden. Und vielleicht sind wir manchmal froh, dass er nicht so nah ist, denn sonst würde er all das direkt sehen, erleben, und wir werden mit unserer eigenen Schwachheit auf eine Art und Weise konfrontiert, die ganz bestimmt nicht angenehm ist. Doch Gott lässt diesen Weinberg nicht einfach links liegen und kümmert sich nicht drum. Hier heißt es, er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Auch hier, wenn wir über die Bildsprache dieses Gleichnisses reden, landen wir bei den größten Schwierigkeiten. Dass die Propheten Gottes eben nicht immer auf offene Ohren gestoßen sind, sondern ganz häufig eins bildlich gesprochen auf den Kopf bekommen haben oder missachtet wurden. Doch auch hier geht Gott einen Schritt weiter als das offene Ende des letzten Gleichnisses in Jesaja. Hier heißt es im Vers 6, da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Auch hier ist es nicht schwierig, über dieses Gleichnis zu sprechen. Natürlich sehen wir Jesus. Natürlich sehen wir in ihm denjenigen, der gekommen ist, um an diesem Weinberg wieder etwas aufzurichten. Natürlich könnten wir an der Stelle es uns leicht tun und das historisch nur begrenzen auf vielleicht, nun gut, Jesus ist vielleicht nur für die Juden gekommen, wir sind da gar nicht gemeint. Aber ihr Lieben, wir würden uns in die eigene Tasche lügen. Jesus ist nicht nur für die Israeliten seiner Zeit gekommen, sondern für uns alle. Und er ist vor allen Dingen für uns alle gestorben. Am Ende dieses Gleichnisses heißt es, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Auch hier steht am Ende das Gericht. Das erste Weinberglied fragt nach einem Schuldspruch, nach einem Urteil. Das zweite, aus Jesu Worten, spricht von Gericht und von ganz klaren Folgen. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass wir durch eigenes Tun zur besten Traube werden können. Aber ich glaube, dass Gott von uns manches erwartet. Ich glaube, dass er tatsächlich alles tut an uns, dass wir die bestmöglichen Voraussetzungen erleben, indem es möglich ist, dass ich mich mit meiner eigenen Schwachheit auseinandersetzen kann. Dass ich mich selbst erkenne und im Angesicht der Gebote Gottes und in der Beschäftigung mit seinem Wort zu meinem ganz persönlichen Urteil finde. Und darin wende ich mich Jesus zu. Tue ich das nicht, bleibe ich alles schuldig, was er getan hat. Natürlich habe ich in seinem Boden gewurzelt. Natürlich habe ich davon profitiert. Natürlich bin ich groß geworden. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das, wozu ich eigentlich da bin, das, was an Potenzial in mich hineingelegt worden ist, geht an der Stelle vor die Hunde. Und das ist nur von mir gesprochen. Wenn ich das Bild übertrage auf uns alle, dann sind wir gepflanzt und Gott tut alles. Wir können nichts tun, um gerecht zu werden. Aber wir können in den Taten, die er für uns schon bereitet hat, wandeln. Und wenn ich von Taten spreche, dann meine ich eben nicht die der eigenen Gerechtigkeit, sondern Taten, bei denen es um ganz normale, auch ganz kleine Dinge geht. So etwas wie Versöhnung, so etwas wie Dasein, so etwas wie Gastfreundschaft, so etwas wie Hilfsbereitschaft, so etwas wie ein offenes Ohr haben, so etwas wie, und wir können an dieser Stelle ganz, ganz viele Dinge setzen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir dadurch besser werden, sondern weil er alles schon gemacht hat und wir daraus die Kraft haben können. Ich spreche nicht diejenigen an, die alles versuchen, die sowieso schon ihr Allerletztes geben. Ich spreche mich eingeschlossen mit an, weil ich weiß, ich bin weit entfernt davon, schon mein Allerbestes zu geben. Ich bin weit davon entfernt. Den letzten Text, der mir an dieser Stelle Hoffnung gibt, finde ich in diesem Bild geblieben im Johannesevangelium. Denn es gibt eines dieser berühmten Ich-Bin-Worte Jesu, der sich auch um den Weinstock dreht. Erst hier finde ich die Lösung für mich und hoffe, dass ihr sie auch erkennen könnt. Im 15. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es auch von Beginn an: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus wurde zur Pflanze in dem Bild gesprochen. Die Männer Judas von Jesaja ab waren der Weinstock. Bei Jesus ist es noch nicht anders. Da gibt es noch die Weingärtner, die an diesem Weinstock arbeiten sollen, zu Früchten bringen sollen und Gott seinen Anteil geben sollen, ihm die Ehre geben sollen. Drei Engelsbotschaft von vorne bis hinten. Aber an dieser Stelle merken wir, Jesus selbst wurde Weinstock. Er wurde Mensch. Er war derjenige, der uns zeigt, worin es liegt, sich tatsächlich dem Bild gemäß so zu verhalten, wie Gott es sich erhofft hat von Anfang an. Doch dann gibt es die Lösung, die ich vorher noch kaum finden konnte. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Beim Weinstock ist es ähnlich wie bei einem Apfelbaum. Wenn man ihn nicht schneidet, überlagern sich die Äste. Es wird zu einem Geflecht, das kaum durchdringlich ist, und am Ende hängen fast schon nur noch diese kleinen Schusserler dran. Wenn man den Apfelbaum schneidet, sorgt man dafür, dass die Äste genug Licht bekommen, dass die Kraft des Apfelbaums in diese Äste geht und diese Äpfel tatsächlich auch groß werden können. Wenn hier davon gesprochen wird, dass auch der Weinstock gereinigt wird, dann ist das nichts anderes. Mit einem kleinen Winzermesser geht man durch, schneidet und sorgt dafür, dass alles gut wird. Für uns hört sich das vielleicht manchmal bedrohlich an, aber eigentlich steht dort, dass Gott dafür sorgt, dass wir, wenn wir die Reben sind, dass wir genug Saft bekommen. Wir bekommen genug, mehr als genug. Er sorgt sich für uns. An dieser Stelle geht es nicht darum, dass er mir wehtut oder mir hier oder da etwas wegschneidet. Nein, er sorgt sich für mich. Und ein Ast, der keine Frucht bringt, der schießt ins Wasser. Dort geht all dieser Saft eben einfach nur in diesen, unbrauchbar in den Weidenstock, in so eine Art Ast, in einen Ableger. Ja. Und das ist nicht sinnvoll, denn wie ihr wisst, ist ein Weinstock ein relativ statisches Gebilde. Man kann den dann etwas entlang führen, aber was ins Wasser schießt, daran werden nie Reben hängen können. Dort wird nie ein Fruchtstand sein können. Gott ist nicht gestorben, damit irgendwo etwas entlang schießt, groß und gestrüpp wird. Gott wurde Mensch, er wurde selbst zum Weinstock, damit wir an ihm die volle Genüge haben. Alles wird er geben, damit wir in ihm wachsen und gedeihen können. Ihr Lieben, eine Rebe entscheidet sich nicht, Frucht zu bringen. Eine Rebe ist diese Frucht. Und alles, was sie tun kann, ist an diesem Weinstock dran zu bleiben, sich mit diesem Lebenssaft durchfließen zu lassen und in Anführungszeichen ganz automatisch sich zu entwickeln. Wenn ich über mein Glaubensleben spreche, dann möchte ich nicht über etwas sprechen, was ich tun muss. Es wäre fast sinnlos, das zu versuchen. Aber dran zu bleiben an Christus, sich durchfließen zu lassen mit seinem Geist und in seinen Fußspuren tatsächlich zu wandern, führt uns dahin, uns zu Reben zu entwickeln, die gute Frucht bringen, gute Frucht sind. Und das ist für jeden zu sehen, aber nicht für die Optik gemacht, sondern soll geschmeckt werden. Wenn ich über diese Weinberglieder nachdenke, wird mir bewusst, dass Gott von Anfang an alles getan hat. Und ich hoffe, dass in euch dieser Wunsch entstanden ist, da drin dran zu bleiben, in ihm diese Stärke zu finden, euer Alles aus seiner Kraft zu bekommen. Kümmert euch nicht darum, ob andere etwas davon sehen oder ob andere beurteilen, wie groß vielleicht diese Rebe ist. Kümmert euch nur um eure Beziehung, um eure Verbindung zu Jesus. Denn er ist unser Alles. Er ist die einzige Verbindung, die wirklich zählt. Und ist diese abgestorben und abgebrochen, gibt es für uns keine Möglichkeit. Dann fallen wir ab und werden dem Bild nach am Ende verbrannt. Ich bin alles andere als ein Freund von nur Happy-End-Geschichten. Gott belügt uns nicht. Er sagt nicht, alles wird gut, sondern er sagt, ich habe alles getan, damit es gut werden kann. Das bisschen, was bei uns bleibt, ist diese immer wiederkehrende Entscheidung für Gott. Lasst uns an ihm bleiben. Lasst uns aus ihm leben. Und lasst uns alles, was wir in unserem Leben an Glaubensdingen auch tun, aus seiner Kraft und aus seiner Stärke tun. Denn dann rühmen wir uns nicht selbst, sondern ehren denjenigen, von dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Amen.